Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast, der eine neue Heimat gefunden hat hier in der Metaebene. Mein Name ist Tim Pritlove und nach einer längeren Pause führen wir hier das Programm wieder weiter in Eigenregie. Und ja, die Pause war so ein bisschen erforderlich, um ein bisschen zu sortieren, wie die Reise so weitergehen soll. Aber im Prinzip wird sich hier am Programm nichts ändern. Wir werden nach wie vor auf die Raumfahrt blicken, auf alle interessanten Technologien, Entwicklungen und wissenschaftlichen Erkenntnisse, die sich hier so herausziehen lassen. Jetzt ist es 2015 und ich denke, es ist sehr angemessen, auf ein Projekt zu schauen, was Ende 2014 für großes Aufsehen gesorgt hat. Konkret handelt es sich um die Mission Philae, Teil der Rosetta-Mission, die hier auch schon mal ein Thema war. Vor ein paar Jahren schon mit Gerhard Schwem zusammen haben wir hier über Giotto und Rosetta gesprochen, was schon ein sehr interessanter Ausflug war zu der gesamten Fragestellung, wie besucht man eigentlich Kometen und wie schaut man auf diese Weltraumobjekte genauer. Da hat Giotto schon den Weg bereitet und Rosetta war dann die Mission, die zu dem Zeitpunkt vielversprechend unterwegs war. Das Gespräch fand statt kurz bevor Rosetta in den Dauerschlaf ging, dann halb abgeschaltet durch den Weltraum zog und irgendwann dann wieder aufgeweckt wurde, um das eigentliche Ziel zu erreichen, nämlich 67P, den Kometen Churyumov-Gerasimenko, ein Zungenbrecher. Gut, dass man auch 67P sagen kann. Ja, und um jetzt viele genauer zu besprechen, begrüße ich Stefan Ulametz. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Hallo. Ja, du bist der... wie ist die offizielle Bezeichnung?
Ja, das ist der Projektleiter, Project Manager vom Rosetta Lander von Philae.
Genau. Wir sind jetzt hier auch gerade in Köln auf dem DLR-Standort. Und wo fangen wir an? Also Rosetta, die Raumsonde, hat einen weiten Weg genommen und ist dann letzten Endes eingeschert auf den richtigen Kurs, hat sich an den Kometen rangehängt und dort kam es dann auch zum Einfangen quasi des Kometen. Also er hat sich nicht aufhalten lassen, aber Rosetta war dann auf jeden Fall auf der richtigen Spur, hat dann einen Orbit eingenommen um diesen Kometen herum und am Ende wurde Philae auf diesem Kometen abgesetzt. Das ist so ein bisschen die Vorgeschichte. Ich würde jetzt gerne mal zum Anfang auch noch mal ein bisschen weiter zurückspulen, weil wir hatten letztes Mal nur Rosetta wirklich beleuchtet und Philae selber nicht. Vielleicht fangen wir auch noch mal kurz mit dir selber an. Was dein Weg hier zu dieser Position gewesen? Wie kommt man überhaupt in die Raumfahrt?
Na, wie kommt man in die Raumfahrt? Ich habe Geophysik studiert und Geophysik ist eben nicht nur Geo von der Erde, sondern auch dann Planeten und Sonnensystem und habe dann promoviert schon im Bereich der Erkundung anderer Planeten und Monde. Konkret war da Titan-Huygens-Mission noch im Gespräch.
Wo war das Studium?
In Graz, ich habe in Graz studiert. Mhm. War dann bei der ESA in ESTEC als Postdoc, Research Fellow und bin dann von dort zum DLR gekommen und dann auch schon sehr früh damit begonnen, einen Lander zu entwickeln, zu designen, auszudenken, der zunächst noch Roland hieß, ein bisschen kleiner war und aus dem dann letztlich Philae geworden ist.
Gab es diesen Roland dann auch oder war das nur so eine Idee?
Roland für Rosetta Lander war der ursprüngliche Vorschlag für die Rosetta-Mission, für so einen Lander. Damals gab es noch zwei Landervorschläge, einer eben dieser Roland, der andere ein Champollion von einem Konsortium mit NASA JPL, mit CNES, mit Frankreich zusammen. Und letztlich gab es dann auch politische Funding-Gründe, warum dieser Champollion nicht zustande gekommen ist. Und stattdessen ist der Roland-Lander gewachsen. CNES wurde Partner, wir haben die französischen Partner an Bord genommen. Der Lander wurde größer und hieß dann viele Jahre Rosetta Lander, nicht besonders originell, bis kurz vor der Landung im Rahmen eines Wettbewerbs der Name Philae ausgewählt wurde.
Das ist diese Insel.
Phile ist eine Insel im Nil, darauf steht ein Tempel. Vor dem Tempel war ein Obelisk und auf diesem Obelisk ist eine Inschrift und die hat auch geholfen, die ägyptischen Hieroglyphen zu entziffern.
Und wie ja auch Rosetta schon so ein bisschen der Hinweis
ist. Das ist die Parallele zum Stein von Rosetta, Rosetta-Stein, der Obelisk von Phile, beide im Übrigen jetzt in England, als Schlüsselelemente für das Verständnis der Geschichte Ägyptens und eben dann die Parallele der Mission, der Raumfahrtmission als Schlüsselelement für das Verständnis der Geschichte unseres Sonnensystems.
Mhm. Wann war das? Wann war jetzt diese erste?
Das war also 1994, wurde das erste Preliminary Proposal an die ESA eingereicht, dann 1995 ein endgültiges, besser ausgearbeitetes, eben noch für die zwei Lander und dann kurz danach die Verschmelzung zu dem einen größeren Lander. Also etwa 10 Jahre Entwicklungszeit, 10 Jahre Großphase.
War das eigentlich von vornherein vorgesehen zu landen? Also war die Rosetta-Mission von vornherein schon gedacht, einen Lander zu haben?
Die ganz ursprüngliche Idee der Rosetta-Mission war ja zusammen mit NASA eine Comet Surface Sample Return Mission zu machen. Also man wollte Probenmaterial von dem Kometen zurück zur Erde bringen. Das hat sich sehr früh zerschlagen, konnte also nicht unterstützt werden von amerikanischer Seite. Dann wollte man die Mission an sich in Europa retten, hat unter dem gleichen Namen eine Rendezvous-Mission initiiert und auch beschlossen, die Rosetta-Mission, wie wir sie heute kennen, und hat die Möglichkeit eröffnet, als Nutzlastelement, ähnlich wie die Kameras oder die Spektrometer, die am Orbiter sind, auch ein oder zwei sogenannte Surface Science Packages vorzuschlagen. Und diese Vorschläge waren eben dann Roland und Jean Pouillon.
Mhm. Und das wurde dann relativ schnell dann auch beschlossen?
Das wurde beschlossen, wurde ausgewählt. Das ist natürlich, man braucht politische Konsortiumsbildung, weil es nicht möglich war, für einen Partner alleine so ein doch aufwendiges Instrument, so ein Surface Package zu bauen. Und daher hat man im Konsortium gebildet. In Deutschland waren die treibenden Kräfte neben dem DLR die Max-Planck-Gesellschaft mit zwei Instituten.
Wie plant man denn eine Landung auf etwas, was man eigentlich gar nicht kennt? Also die ganzen wissenschaftlichen Erkenntnisse überhaupt zu Kometen waren ja relativ überschaubar.
Das war, würde ich sagen, die ganz große Herausforderung bei der Rosetta-Lander-Mission, dass man einen Lander designen musste für ein Objekt, das man, wie Sie richtig sagten, eben nicht kennt. Wir wussten die Größe nicht, die Schwerkraft nicht, keine Ahnung, wie die Oberfläche aussieht, keine Ahnung, wie die Form aussieht. Das heißt, man musste ein Design entwickeln, das mit einem sehr breiten Rahmen von möglichen Parametern zurechtkommen kann, das stabil ist, was zum Beispiel die Tag-Nacht-Periode angeht, vom Thermaldesign her, das robust ist, was unterschiedliche Oberflächenrauigkeit oder Oberflächenhärten angeht, das ein robustes Abstiegsszenario durchführen kann, was mit unterschiedlichen Kometengrößen oder unterschiedlichen Schwerebeschleunigungen bei diesem Kometen zurande kommt. Das ist prinzipiell anders, als wenn man Lander für Mars oder Mond designt, wo man natürlich die Parameter des Zielkörpers, sei es Mars, sei es Mond, relativ gut kennt.
Thermaldesign, also es ist ja wirklich sehr kalt da draußen. Und dazu kommt noch, das Ding ist irgendwie ein Eisklotz, trotzdem hat es mit extremen Temperaturen zu tun.
Ja, es ist eben nicht nur kalt. Es ist kalt und heiß. Die Landung hat stattgefunden in 3 astronomischen Einheiten von der Sonne, also 3-mal so weit von der Sonne wie die Erde. Da ist es schon hauptsächlich kalt, aber wir mussten damals auch davon ausgehen, dass der Komet auf seinem Weg immer näher zur Sonne immer heißer wird und dass wir dann auch unter Umständen das Problem der Überhitzung des Landers haben, vor allem wenn im Inneren die Instrumente betrieben werden und Wärme dissipieren. Auch war uns unklar die Tag-Nacht-Periode, was natürlich relevant ist für ein Thermaldesign. Seit feststand, dass wir zu dem Churyumov-Gerasimenko fliegen, das war ja nicht der ursprüngliche Komet, und das war auch keineswegs klar, ganz in der Anfangsphase des Designs, wusste man auch nicht, wie die Periode da, also der Tag-Nacht-Zyklus auf diesem Kometen sein würde.
Kann man das überhaupt vorher erahnen? Ich meine, man wusste ja noch nicht mal so richtig, wie groß das Ding ist.
Ja, also man hatte eine Ahnung von der Größe und man hatte eine sehr gute Vorstellung vom Tag-Nacht-Zyklus. Das bekommt man aus den Lichtkurven heraus. Also wenn man so mit astronomischen Methoden, mit Teleskopen den Kometen beobachtet, den Kern, wenn er weit weg ist, von der Sonne, dann ist der nicht immer gleich hell, sondern da ist eine Fluktuation drauf und das liegt eben daran, dass er sich dreht. Und wenn man diese Periode misst, dann kriegt man auch die Tag-Nacht-Zyklus. Und das wussten wir ziemlich gut, also da waren die Vorhersagen sehr gut. Was die Größe angeht, dann kann man die Helligkeit messen. Und dann muss man annehmen, das Albedo, also die Reflexion von dem Kometen, von dem Körper. Man weiß, dass Kometen dunkel sind, man hat also eine dunkle Oberfläche angenommen und dann auch gewusst, dass der ungefähr 4 Kilometer im Durchmesser haben würde. Das wussten wir dann von astronomischen Beobachtungen. Wir hatten keine Ahnung, dass der so eine bizarre Form hatte, diese Gummientenform. Mhm. Die Schlussfolgerungen aus der Lichtkurve waren eher ein bisschen kartoffelförmig, also rundlicher.
Ja.
Das war eine große Überraschung dann im Juni, Juli 2014.
Aber man muss schon so den Würfel ein paar Mal rollen lassen vorher und Annahmen machen, über die man eigentlich gar keine Erkenntnisse hat.
Man muss Annahmen machen, weil man sonst ja ein Design nicht entwickeln kann und vor allem die Subsysteme nicht testen kann. Die muss man ja gegen gewisse Parameter testen. Und daher haben wir ein sogenanntes Engineering-Modell des Kometen erstellt, mit einigen Parametern, die eben vernünftig eingrenzbar waren. Durchmesser des Kometen, dann kann man eine gewisse Schwerkraft natürlich auch annehmen, wenn man gewisse plausible Dichte annimmt. Aber manches war eben völlig unklar, so wie die wirkliche Form, wie die wirklichen Oberflächeneigenschaften und auch die Härte der Oberfläche war völlig unbekannt. Viele sind davon ausgegangen, es wäre ganz, ganz, ganz weiches Material, wo natürlich Einsinken ein Problem gewesen wäre. Andere sind davon ausgegangen, dass die Oberfläche sehr hart sein könnte und in der Tat haben wir jetzt ja auch beobachtet, dass zumindest Teile der Oberfläche hart sind wie Eis.
Ja. Wann wurde dann der Lander gebaut?
Im Rahmen dieses, zuerst der Vorschlag 1994, 95, dann beginnt man mit einer, das heißt Phase A, B, wo man also Studienberechnungen durchführt. Und dann in den späten 90ern, Anfang der 2000er, wurde der Lander in einigen Modellen, zunächst ein Strukturthermalmodell und ein elektrisches Qualifikationsmodell und schließlich das eigentliche Flugmodell gebaut. Er war dann 2002 fertig, wurde an die ESA geliefert und der ursprünglich vorgesehene Starttermin wäre ja 2003 gewesen. Da wäre eben der Lander nicht nur an die ESA geliefert gewesen, sondern auch schon getestet zusammen mit dem Rosetta Spacecraft. Ging ja nochmal durch Thermaltests, Vibrationstests etc.
Wie kommt man denn auf die Größe? Ich meine, das Ding ist in etwa so ein Meter mal ein Meter mal ein Meter groß, ne? So ein Kubikmeter.
So ungefähr 100 Kilogramm Masse. Und das ist dann letztlich auch das, was die Verhandlungsmasse ist oder was man sehen muss, was für so eine Raummission zur Verfügung steht. Man kann nicht beliebig viel Masse mit der Ariane 5 zu einem Kometen bringen. Man braucht dann Treibstoff, mehr Treibstoff auf der Rosetta-Sonde für die Bahnmanöver, wenn man schwerere Experimente hat. Insofern ist Masse eine sehr, sehr wertvolle Ressource. Und die, ich habe es erwähnt, diese ersten Vorschläge für Roland und Jean Pouillon, die waren eben jeweils für 45 Kilogramm ausgeschrieben. Die wurden dann kombiniert. Dann haben wir mal Richtung 85 Kilo gearbeitet. Wird immer ein bisschen schwerer letztlich. Und der eigentliche Lander hat eben jetzt ziemlich genau 100 Kilo, ein bisschen unter 100 Kilogramm.
Wie arbeitet man denn dann in dem Team, wenn man sowas abstimmt? Ich meine, dann kommt irgendwie so die Filet-Gruppe und sagt, naja, wir hätten gerne noch ein bisschen mehr, weil das Instrument wäre ja auch nochmal interessant und wir müssen jetzt noch die Konstruktion machen. Habt ihr das? Also wie?
Ja, letztlich ist es der Projektmanager, in dem Fall eben von Rosetta, von ESA-Seite, mit dem man das verhandeln kann. Ein gewisser verhandelbarer Spielraum ist, aber der ist nicht sehr groß, weil ja der Projektleiter letztlich sicherstellen muss, dass die Raumsonde im Gesamten nicht zu schwer wird und man die Mission auch mit gewissen Sicherheitsmargins fliegen kann und die Ariane 5 letztlich ausreichend ist, die Sonde zum Kometen zu bringen. Sicher, da kann man mal mit guten Argumenten ein Kilo rausschinden, das ist auch in den Projektmargins drin. Man kann mit anderen Partnern verhandeln, ob die vielleicht weniger Masse brauchen. Das kommt sehr selten vor, dass irgendjemand weniger Masse braucht. Letztlich ist es dann doch das Management des Project Managers, in dem Fall eben von Rosetta, der sicherstellt, dass das Gesamtsystem im Rahmen dessen bleibt, was man mit einer Ariane fliegen kann. Und ja. Meine Position andererseits war es wieder sicherzustellen, dass eben der Lander nicht schwerer wird, die Experimente im Rahmen bleiben, auch die Subsysteme im Rahmen bleiben, dass wir einen Gesamtlander abliefern, der dann nur geringfügig schwerer ist als die ursprünglich vorgesehene Masse.
Gab es denn eigentlich irgendwelche Vorbilder? Ich meine, man muss ja diesen Lander jetzt erstmal irgendwie bauen. Ich stelle mir gerade vor, ich wäre jetzt mit dieser Aufgabe konfrontiert, einen Lander zu bauen. Da muss man sich ja erstmal überlegen, wie lande ich? Wie bleibe ich irgendwie an diesem Ding haften? Wie bleibe ich drauf? Gab es irgendwelche anderen Ländersysteme, die man sich angeschaut hat? War Mondlandung da in irgendeiner Form ein Thema?
Naja, man schaut natürlich auf andere Landersysteme, aber es gab keine Lander, die wirklich auf kleinen Körpern bis dorthin gelandet sind. Es gab von den Sowjets die Phobos-Mission zu dem eben Mars-Mond Phobos. Die Lander sind leider nicht zum Einsatz gekommen, weil die Sonde vorher schon verloren gegangen war. Das war so am nächsten dran. Also es wäre auch eine Landung gewesen auf einem kleinen Körper mit niedriger Gravitation. Also sind wir wirklich ziemlich frei von früheren Designs in diese Aufgabe gegangen. Wie kann man auf einem Körper landen, dessen Gravitation so ungefähr ein Hunderttausendstel von der Erdbeschleunigung ist, auf dem man sich vermutlich verankern muss? Wie kann man da aus einem Orbit und die Orbitalgeschwindigkeit ist eben ganz gering, einige 10 Zentimeter pro Sekunde, einen Lander absetzen, welche Möglichkeiten hatten. Und wir haben in dieser, ich habe es erwähnt, Phase A, wo man also Studien macht, natürlich unterschiedliche Konzepte in Erwägung gezogen, auch jetzt mehr so einen kugeligen Lander, der dann wie ein Ei sich langsam aufklappt, oder eine große Schraube, die mit ein bisschen Schwung hinunter geschossen wird auf die Oberfläche und sich dann gleich festschraubt und dadurch verankert. Also wir hatten da einige Ideen. Letztlich hat sich herauskristallisiert, dieses System mit einem Dreibein ein bisschen konservativ ausschaut, aber wo sehr viel Technologie und Gehirnschmalz drinsteht, in dem Dämpfungsmechanismus, in diesem zentralen Rohr und dem Mechanismus von diesem Landebein.
Das heißt, die eigentliche Idee war, unten so flexible Flüsse dran zu haben, mit denen man aufsetzt, aber wo der entstehende Schwung vom Absetzen quasi das kompensiert wird.
Das Wichtige war, die Impact-Energie, die kinetische Energie zu dissipieren, so dass sie nicht als Federkraft in den Beinen ist, weil das hätte und hat ja letztlich auch zu einem Abprallen geführt. Ist also nicht so sehr die Gefahr, dass der Lander zerschellen würde. Die Auftreffgeschwindigkeit war 1 Meter pro Sekunde. Das ist nicht so schlimm. Das ist ein Problem bei Mondlandern oder Marslandern. Aber eben die Gefahr, dass man dann abprallt, weil die Beine ja in gewisser Weise eine Feder darstellen. Daher dieser Dämpfungsmechanismus im Zentralteil des Landegeräts. Und er hat ja auch gut funktioniert, hat einen Großteil der Impactenergie dissipiert und daher ist der Lander nur ein bisschen abgeprallt, obwohl die Harpunen nicht funktioniert haben und obwohl dieses Kaltgassystem, das wir auch vorgesehen hatten, um den Lander auf die Oberfläche zu drücken, letztlich nicht funktioniert hat.
Genau, auf die Landung wollte ich gleich nochmal im Detail zu sprechen kommen, aber im Prinzip drei Systeme waren vorgesehen. Quasi landen mit Füßen, dann sich festkrallen, so möglich, als auch nach oben hin ein
Pusten
Strahl
mit einem Kalkersystem, genau.
Ja. Das heißt, es gab keine Vorbilder. Man muss
Also wie gesagt, es gab keine Vorbilder außer vielleicht dieser Phobos-Mission der Sowjets. Da gab es einen Lander, der sich auch mit Ankerharpunen auf der Oberfläche festgeschossen hätte. Der kam aber nicht zum Einsatz, weil die ganze Sonde leider Gottes in den 90ern, bevor sie Phobos erreicht hat, verloren gegangen ist.
Aber wie testet man denn sowas? Also wie kann man denn mit der hohen Gravitation
das machen?
Das ist
ganz einfach. Es gibt unterschiedliche Testmöglichkeiten. Was wir vor dem Start gemacht haben, waren Pendeltests. Also man ist einfach gegen eine vertikale Wand gelandet. Dadurch simuliert man diese niedrige Schwerkraft, weil der Lander ja von der vertikalen Wand wieder abprallen kann. Mhm. Er hängt an einem Pendel mit einer Nachführung. Das hat natürlich Nachteile, weil man da nicht simulieren kann, wie man auf weichem Material landet. Man kann ja weichen Sand nicht vertikal aufschichten. Ne? Das sind Probleme. Wir haben dann später, allerdings erst nach dem Start, eine Anlage im DLR in Bremen bekommen, eine Lama-Anlage, wo man mit einem Roboter die Schwerkraft de facto wegrechnet. Das heißt, so ein Landermodell wurde dann befestigt an so einem Industrieroboter und er hat immer einmal das Gewicht, die Kraft des Landers weggerechnet und dann konnte man auch versuchen, in Sand, Material und unter gewissen Winkeln zu landen, und das hat uns dann auch bestätigt, dass unser Design nicht so schlecht war und gut funktioniert, aber natürlich wäre es zu spät gewesen, hier nochmal die Hardware zu ändern.
Das heißt, diese drei Mechanismen, wie war denn das Gefühl vorher? So, passt schon?
Also wenn man drei Systeme hat, fühlt man sich schon ein bisschen sicherer, natürlich, weil selbst wenn eins ausfällt, sind ja immer noch zwei da. Gut, es sind dann zwei ausgefallen, war immer noch eines da. Die größte Angst hatten wir davor, dass wir nicht auf einem flachen Gebiet landen, sondern irgendwo, wo ein Steilstück ist, also entweder ein so Boulder, also so ein Brocken unter einem Bein liegt, oder dass wir eben genau auf einem Cliff landen und dann hätte sich der Lander überschlagen. Das ist Gott sei Dank nicht passiert, aber das war eine nicht zu vernachlässigende Gefahr, wenn man sich so das Landegebiet ansieht und die Unsicherheit, wo wir darauf landen hätten können, dann waren doch einige Cliffs und viele, viele solche Brocken, die da herumgelegen wären, und wenn wir Pech gehabt hätten, hätte sich der Lander eben dort überschlagen. Das ist nicht passiert.
Ja. Was für Instrumente waren jetzt an Bord? Also es waren, glaube ich, 10 Stück.
Stimmt's? Es sind 10 PI-Instrumente an Bord. Mit unterschiedlichsten Zielsetzungen. Das sind zum einen die Kamerainstrumente, Shiva, eine Panoramakamera, die rundherum insgesamt 7 Kameraköpfe hat, von der man eben so ein bisschen das Bild bekommt, wie wenn ein Astronaut aus dem Fenster schauen würde rundherum.
Das war eine stereoskopische
Kamera. Eine davon war stereoskopisch und die anderen rundherum waren Einzelköpfe, also 6x60 Grad, und eine davon stereoskopisch, daher 7 Kameraköpfe. Mhm. Und dann hatten wir die Kamera, die nach unten blickt, das ist die Rolis-Kamera, die schon im Anflug Bilder gewonnen hat mit immer besserer Auflösung vom ersten Touchdown, und mit der wir dann auch Bilder gewonnen haben nach der Landung, sogenannte Cook-Aufnahmen, Close-Up-Kamera, Bilder aus wenigen 10 cm Entfernung, wo man mit sehr hoher Auflösung das Terrain unterhalb des Landers sieht. So viel zu den Kamerainstrumenten. Dann hatten wir natürlich mehrere Analyseinstrumente. Die große wissenschaftliche Aufgabe war es ja, die Zusammensetzung des Kometenmaterials zu messen. Das erlaubt die Rückschlüsse auf Entstehungsgeschichte des Sonnensystems, organische Chemie, auch Rückschlüsse auf Entstehung des Lebens auf der Erde. Waren an Bord oder sind an Bord 2 sogenannte Evolved Gas Analyzers, Instrumente, die Proben, die man vorher in Öfchen platziert, die dann erhitzt werden, analysieren können mit Massenspektrometern und Gaschromatographen. Die Instrumente kann man auch betreiben, ohne die Gase vorher im Öfchen zu erhitzen, in einem sogenannten Sniffing-Mode, also einfach die Atmosphäre, die unmittelbar über der Oberfläche ist, mit dem Massenspektrometer analysieren. Mhm. Ein Instrument, Ptolemy aus England von der Open University, war in erster Linie darauf ausgelegt, Isotopenverhältnisse zu messen, zum Beispiel Sauerstoffisotopen. Ein anderes Instrument vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen, damals noch Lindau im Harz, COSAC, war eher darauf ausgerichtet, die organische Chemie zu untersuchen. Ein weiteres Analyseinstrument war das sogenannte APX, Alpha Particle X-Ray Spektrometer, ein ganz ähnliches Instrument, wie es auch auf den Mars-Rovern ist, auch aus Mainz, vom selben PI, vom selben Team. Da regt man mit einer ganz, ganz kleinen Menge radioaktiven Materials Atome von der zu untersuchenden Oberfläche an und misst dann die Rückstreuung Alpha-Teilchen und Röntgenstrahlung und bekommt die Elementzusammensetzung. Eine andere Gruppe von Instrumenten war darauf ausgerichtet, die physikalischen Eigenschaften des Kometen zu messen, zum Beispiel Härte, aber auch die Elektrizitätskonstante, akustische Eigenschaften. Mein Instrument, das heißt MUPUS, TLR aus Berlin. Da war vorgesehen, so einen Stachel in den Boden hinein zu rammen und dann auch die Temperatur zu messen, die Härte zu messen. Thermal Mapper, der die Oberflächentemperatur misst. Anderes Instrument, SESAM, besteht aus mehreren Komponenten. Zum einen akustische Sensoren in den Füßen, die im Übrigen auch sehr schön den Touchdown selbst gemessen haben. Kann man sich im Internet anhören, das Krachen von diesem ersten Touchdown. Man kann es, außer sich nur anzuhören, auch dann wissenschaftlich analysieren, was das wirklich bedeutet zur Korngröße und Tiefe dieser obersten Schicht. Das sind Arbeiten, die jetzt im Augenblick noch durchgeführt werden. Zum anderen ein Dust Impact Monitor, DIM, also so eine Art Piezos, wo man Staubteilchen detektieren kann, die zurückfallen auf den Lander, und eine Permittivity Probe, um die elektrischen Eigenschaften der Oberfläche zu messen. Wir haben an Bord ein Radarinstrument, CONSERT, wo man Radarwellen zwischen Orbiter und Lander hin und her schicken kann. Und wenn der Komet dazwischen ist, bekommt man also Daten über den inneren Aufbau während eines Scans, beziehungsweise die wieder globalen, die elektrischen Eigenschaften des Kometen.
Das fand ich ja schon eine der pfiffigeren Instrumente. Ich meine, die sind alle relativ pfiffig, aber dass man an der Stelle wirklich mit dem Orbiter zusammen eine Messung macht.
Ja, ist eigentlich auch pfiffig, ist auch zum ersten Mal so gemacht worden. Liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass das nur bei einem kleinen Körper geht, wirklich mit Radarsignalen, den zu durchleuchten. Und es ist ja auch wirklich gelungen, dass man zwischen Lander und Orbiter die Radarsignale durchgeschickt hat. Und auch diese Daten werden im Augenblick gerade ausgewertet oder sind im Begriff, demnächst veröffentlicht zu werden, von diesem einen Scan, den wir in der kurzen Zeit durchführen konnten, durch den Kometenkern. Das Instrument wurde dann auch genutzt als eine Art Ranging-System, um zu triangulieren, wo der Lander genau ist, weil nach dem Sprung wussten wir ja nicht, wo er genau ist. Und mit diesem Instrument konnte man das relativ genau herausfinden. Dann noch letzte Kategorie, die ich noch nie erwähnt habe, das ROMAP-Instrument, Magnetometer, Plasma-Monitor, mit dem man die magnetischen und Plasma-Eigenschaften des Kometen gemessen hat.
Das ist der Fluxkompensator, ne?
Ja, das ist ein Fluxgate.
Ja, Gott, also.
Was heißt das? Also ein Fluxgate ist einfach ein Begriff für ein Magnetometer, das aus Spulen aufgebaut ist, mit denen man das Magnetfeld sehr gut messen kann. Wird traditionell auf der Erde verwendet, auch um zum Beispiel Effekte in der Ionosphäre zu messen. Da hat man herausgefunden, dass der Komet tatsächlich kaum ein Magnetfeld hat. Nun hat man natürlich nicht angenommen, dass er ein Magnetfeld hat wie die Erde mit einem inneren Dynamo. Aber es hätte durchaus sein können, dass bei der Bildung des Kometen, dass sich also die Staubteilchen, die ja zum Teil auch magnetisch sind, dass sich die ausrichten, wenn nämlich in der Frühphase des Sonnensystems schon ein Magnetfeld bestanden hätte, ein interplanetares. Das konnte nicht bestätigt werden. Also ganz offensichtlich gab es da noch kein Magnetfeld in der frühen Phase, als die Kometen oder zumindest dieser eine Komet sich aggregiert haben.
Einen haben wir, glaube ich, noch vergessen.
Das ist der Bohrer selbst, der eben diese Evolved Gas Analyzers mit den Proben in den Öfchen bedienen hätte sollen. Der wurde auch als Instrument gezählt, weil man natürlich auch aus dem Bohren und dem Bohrvorsprung einige Daten über die physikalischen Eigenschaften hätte gewinnen können.
Hier in dem Gebäude, wo wir sitzen, ist ja auch das Länderkontrollzentrum, ja, wo wahrscheinlich ordentlich Betrieb war, als es dann soweit war, sind dann diese ganzen Wissenschaftler mit ihren Instrumenten dann auch hier vor Ort gewesen?
Sitzen dann ja, alle also beisammen? Von allen Wissenschaftsteams gab es hier Grüppchen, die hier vertreten waren und die haben ja auch direkt hier ihre Daten empfangen und auch hier haben dann manche Treffen stattgefunden, um eben die nächsten Schritte in der Science Community zu diskutieren. Also die waren alle zumindest repräsentiert hier, alle Instrumente, auch alle Verantwortlichen und Experten für die Subsysteme im Übrigen und der Lander selbst wurde eben vom LCC hier in Köln, vom DLR kommandiert.
Ich finde es mal wieder erstaunlich, wie umfangreich so ein Team auch aufgestellt sein muss. Also wie viel unterschiedliche Expertise natürlich da ist, um diese ganze Technik überhaupt zu steuern, aber auch wie enorm die Zusammenarbeit dann ist in der kurzen Zeit. Weil hier war es ja, es gibt ja Missionen, da fliegt man dann halt los und dann ist man irgendwann da und dann hat man in gewisser Hinsicht auch Zeit. Hier lief ja irgendwie von Anfang an die Uhr.
Ja, ja, also wir sind zwar lange hingeflogen, aber dann war die Zeit kurz. Zum einen war sie schon mal geplantermaßen kurz, nämlich die Zeit zwischen den ersten besseren Daten vom Kometen nach Ankunft von Rosetta im Sommer 2014 bis zur Landung im November mussten wir den Kometen charakterisieren und auch einen Landeplatz auswählen, dieses Landeszenario ausarbeiten. Das ist nicht so trivial in der kurzen Zeit. Das ist, glaube ich, auch in so schneller Zeit bis jetzt noch nie gemacht worden, dass man so spät die Daten über den Zielkörper erfährt, wo man dann kurz danach landen möchte. Und das hat nur funktioniert, weil die Experimentatoren von den Orbiter-Experimenten wirklich sehr, sehr kooperativ, sehr schnell uns nicht nur die Rohdaten, sondern eben auch Produkte geliefert haben. Also wirklich eine Karte von dem Kometen, ein dreidimensionales Modell von dem Kometen.
Vielleicht müssen wir an dieser Stelle nochmal kurz ein bisschen auch zusammenfassen, weil das wird natürlich jetzt auch nicht jeder so im Detail mitverfolgt haben. Also Rosetta hat einen sehr langen Weg angetreten, hat mehrere Schwünge geholt im Sonnensystem, verschiedene Flybys gemacht. Dann kam diese lange Phase der Hibernation, wo das Gerät fast vollständig ausgeschaltet war, wurde dann wieder erweckt. Das war dann so 2014,
der erste
große Moment, wo man merkte, jetzt steigt so langsam die Anspannung auch an. Ab dem Moment, wo Rosetta wieder eingeschaltet wurde, gab es, glaube ich, relativ schnell schon Bilder.
Man hat sich dann zwischen Januar und April, Mai eben stückweise dem Kometen genähert. Es gab Bilder, die waren zunächst allerdings noch nicht so aufschlussreich. Also die waren wichtig für die Navigation, um sich wirkllich an den Kometen heranzubirschen.
Also sozusagen. Man wusste vor allem überhaupt erstmal, man ist am richtigen Ort.
Also man ist am richtigen Ort, da ist ein Komet, da fliegen wir hin, weil man eben von der Erde nicht so genau die Position bestimmen kann, wie sie notwendig ist, wenn man dann in den Orbit drum geht. Also da gab es Bilder, auch von Rosetta, aber die haben uns zunächst im Frühjahr 2014 zum Beispiel noch nicht gezeigt, wie die Form aussieht. Das haben wir dann Juni, Juli erst erkannt, als man näher beim Kometen war. Ups, das ist ja eine Badeente, ganz bizarre Form. Und dann im August erst die Oberflächen.
Ja, das heißt, die Form war sozusagen die erste relevante Information.
Die erste Information, die wir erst von Rosetta bekommen haben.
Ja.
Die Tag-Nacht-Zyklus, den konnte man von der Erde aus messen. Eine ungefähre Vorstellung von der Größe hatten wir auch. Die Bahn im Prinzip des Kometen kannte man auch, wenn auch nicht genau genug, um dann in den Orbit einzuschießen. Aber die Gestalt, die Form, die haben wir erst auf den Rosetta-Bildern erkannt.
Das war aber jetzt erstmal nur eine Überraschung, das hatte jetzt noch keine unmittelbaren Konsequenzen für die weitere Planung.
Naja, die Konsequenz war, dass man nicht überall landen kann. Man kann natürlich auch auf so einem Binary oder so einem Körper mit einem tiefen Tal oder Haus 2 aufgebaut, wie man es sehen will, oder bleiben wir einfach beim Analog und der Badeente. Man kann dort landen, aber man kann nicht überall landen. Es wäre sehr schwierig gewesen, in dem Hals der Badeente zu landen zum Beispiel, aber eben am Kopf oder am Schwänzchen der Ente konnte man besser landen. Wir haben dann auch verifiziert die Position der Rotationsachse. Also man kannte die Rotationsperiode, aber wie die Achse steht, das gab es zwar gewisse Vermutungen, aber das konnte man auch erst mit den Daten von Rosetta wirklich fix machen. Das heißt, man wusste dann erst genau, wie die Beleuchtung aussieht, wie hoch ist Sommer, wo ist Winter, wie sieht das aus. Und das ist natürlich relevant, wenn man auf einem sommerlich schön beleuchteten Platz landen möchte, was wir wollten.
Das heißt, erst nach 2-3 Monaten?
Ja, so Juni, Juli eigentlich haben wir dann die Form herausgefunden. Im August, am 6. August, war dann die offizielle Orbit Insertion oder Ankunft beim Kometen. Bisschen irreführender Begriff Orbit Insertion, es war kein wirklich gebundener Orbit, sondern ja, Pyramidal Orbits hat man das genannt, dass man also immer ein bisschen in Fluggeschwindigkeit bleibt. Aber in der Nähe.
Warum eigentlich?
Des Kometen. Naja, dann, wenn man nicht in einem gebundenen Orbit ist, um den Körper, dessen Masse und Schwerkraft man nicht so genau kennt, geht man kein Risiko, irgendwann mal drauf zu krachen. Mhm. Wenn das Spacecraft in einen Safe-Mode geht oder man Kontakt verliert, dann driftet es einfach ganz langsam weg. Und wenn man dann Stunden, Tage, selbst im schlimmsten 2 Wochen später, erst wieder Kontrolle über das Spacecraft kriegt, dann kann man mit relativ geringen Bahnmanövern wieder näher ranzukommen und man hat nie die Gefahr, drauf zu krachen.
Das heißt, das war der Grund für diesen dreieckigen Orbit, der sozusagen
genau, zuerst wurde. In etwa 100 Kilometer, dann in etwa 50 Kilometer Entfernung und dann eben wirklich in gebundenen, wirklichen Orbit in 30, 20 und dann für kurze Zeit sogar 10 Kilometer Orbit.
Wie nah musste Rosetta dann kommen, um jetzt wirklich für die Landung relevante Kartendaten
zu bekommen? Es war alles relevant, auch aus 100 Kilometer, das waren relevante Daten und auf Basis derer haben wir auch unsere Vorauswahl möglicher Landeplätze gemacht und dann ist ihm Rosetta noch näher rangekommen, dann haben wir diese vorausgewählten 5 Landeplätze mit höherer Detailgenauigkeit nochmal untersucht und konnten dann wählen, welcher Platz ist sicherer als ein anderer, wo ist weniger, sind weniger Cliffs, wo sind weniger Boulder drauf.
5, also es wurden ja, glaube ich, weiß nicht, wie viel waren es insgesamt? Also es wurden mehrere benannt.
Ja, also Ende August sind wir mit 5 Kandidaten ins Rennen gegangen. Dann Mitte September hat man das eingeschränkt bereits auf ein Nominal- und ein Backup-Landing-Site. Und im Oktober ziemlich genau einen Monat vor der tatsächlichen Landung haben wir dann bestätigt, das Nominal Landing Site. Also Nominal, da hätte man auch nochmal mit den neu gewonnenen Daten, wenn man festgestellt hat, um Gottes Willen, das Nominal Landing Site ist ein ganz schlimmes, hätte man nochmal auf das Backup Site umschwenken können.
Was waren denn dann die primären Kriterien jetzt für die Auswahl des Landeplatzes?
Die technischen Kriterien kann man einteilen in solche, die die Beleuchtung betreffen. Also man wollte eben auf der Sommerhemisphäre landen, viel Licht, um die Long-Term Science zu machen. Dann gab es die Kriterien der Bahndynamik. Wo kann man in relativ kurzer Zeit sicher vom Orbiter abgetrennt dort auch landen? Einige Landeplätze hätten einen Abstieg von einigen 10 Stunden gefordert, das wollte man eben vermeiden. Es wäre sehr schwierig gewesen in Gebieten wie zum Beispiel der Nackengegend von diesem Doppelkörper zu landen. Und dann natürlich die Kriterien der Oberflächenrauigkeit. Wir hatten ja eine sogenannte Landeellipse, das ist also der Bereich der Landeungenauigkeit, von dem man ausgeht, irgendwo da drin kann man landen und dann kann man Statistik betreiben. Wie viel Prozent des Gebietes in dieser Landeellipse hat eine Hanglage über 30 oder über 45 Grad? Und wenn das ein geringer Prozentsatz ist und die meiste Gegend eben relativ flach ist, dann ist das ein guter Landeplatz. Und wenn man aber viel Bereiche mit hohen Cliffs hat, dann ist es ein riskanter und nicht so guter Landeplatz. Ähnliches kann man mit einer Boulder-Statistik machen. Man zählt, wie viel so Brocken über einer gewissen Größe liegen da rum und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man so einen trifft. Und auch dann kann man eben diese Landing-Sites vom Risiko her bewerten. Darüber hinaus gab es natürlich die wissenschaftlichen Argumente bei der Landing-Site-Selection. Allerdings hat man auch erkannt, dass jeder Ort auf dem Kometen eigentlich wissenschaftlich interessant war. Insofern waren diese Argumente dann, die haben nicht mehr zu einer besonders wilden Diskussion geführt. Es gab keine klare Präferenz für eine Gegend aus wissenschaftlichen Gründen.
Ah. Weil man ja letztlich eh nicht vorher wusste, was einen erwartet.
Ja, und der Komet ist auch relativ homogen, was so seine Oberfläche angeht. Also man hat zumindest damals noch keine Plätze identifiziert, wo blankes Eis oder ganz klare Aktivität wäre. Das sieht schon relativ ähnlich aus, egal wo man landet. Es gab ist so eine Art Krater auf dem Kopf des Kometen, wer sich die Bilder ansieht. Das wollten wir dann lieber vermeiden, weil man davon ausgegangen ist, dass durch den Impact und oder was immer dieses Krater gebildet hat, vielleicht da das ursprüngliche Material verändert oder kompaktiert ist. Ja. Da gab es ein bisschen Argumente dagegen. Aber ansonsten wäre jeder Platz auf dem Kometen wissenschaftlich interessant gewesen. Und es gab auch niemanden, der gesagt hätte, das ist langweilig, da will ich nicht landen.
Aber das Licht war relevant.
Das Licht war relevant. Wir haben eben einen Landeplatz gesucht und ausgewählt, der auf der Sommerhemisphäre war. Und auch dieser erste Touchdown-Punkt von viele, da hätten wir eben am Tag ungefähr so 7 Stunden Sonne und 5 Stunden Nacht gehabt. Das wäre sehr schön gewesen. Aber wie Sie wissen, viele wollten halt nicht bleiben, ist wieder abgeprallt und ist dann eben leider an einer Gegend gelandet, wo sehr wenig Sonnenlicht auf den Lander trifft.
Also Philae war ja quasi so ein bisschen der Rucksack von Rosetta, hatte da so seinen eigenen Bereich und hat aber ja selber gar keinen eigenen Antrieb gehabt. Ich meine, wenn man jetzt über Landung nachdenkt, dann hat man, was weiß ich, im Kopf, Mondlandung vielleicht, dass man da so rausfliegt und dann so mit Düsen landet. Das war ja nicht der Fall, sondern Philae hatte ja selber eigentlich keinerlei Antriebssysteme, sondern wurde, wenn ich das richtig sehe, eigentlich ja nur rausgeschubst. Stimmt das?
Ja, wurde rausgeschubst mit einer sehr genau vorprogrammierten Geschwindigkeit. Und mit einer sehr gut vorher eingestellten Richtung, also gezielt abgeworfen.
Ja.
Das war eben das Konzept, dass man mit Rosetta zielt und den Lander, ja de facto, wenn Sie so wollen, im Orbit nach hinten schubst. Und wenn man nach hinten geschubst wird im Orbit, dann fällt man nach unten. Und genau das ist auch bei Philae passiert. Das haben wir dann konkret in 22 Kilometer Höhe gemacht und der Abstieg war ziemlich genau 7 Stunden. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Dieser Abstoßmechanismus hat ganz, ganz akkurat funktioniert und auch die Bahnregelung und der Einschuss in diesen Delivery Orbit von Rosetta und auch die Ausrichtung von Rosetta zum Zeitpunkt des Abstoßens, das hat alles ganz gut funktioniert.
Was schubst denn da überhaupt?
In dem Fall haben wir gewählt ein Design mit 3 sogenannten Lead Screws, also 3 Schrauben, die den Lander wegschrauben, wenn Sie so wollen. Und der Vorteil bei so einem Design im Vergleich zum Beispiel zu einer Feder ist, dass man durch die Messung der Schraubengeschwindigkeit auch die Abstoßgeschwindigkeit sehr gut mit der Rückkopplung messen kann und dadurch eine Genauigkeit im Abtrennen bekommt, die man mit einer Feder, die irgendwie altert natürlich, wenn die da jahrelang oder ein Jahrzehnt durchs All gaukelt, niemals bekommen würde.
Ist auch nicht so. Kälte ist dann auch nicht so das Thema, sondern die Dinger sind quasi direkt in Philae reingeschraubt gewesen.
Ja, also da waren die Gegenmuttern auf Philae, 3 Schrauben am Orbiter, die Schrauben mit einem Gurt verbunden, dass die also synchron laufen und einem Motor und einer Messung, wie schnell die drehen und dann wurde der Motor angesteuert und die Schrauben haben den Lander weggedrückt.
Wie stark war dieser Schubs?
Also wie stark? Die Geschwindigkeit, die wir gewählt haben, war ungefähr 18 Zentimeter pro Sekunde.
18 Zentimeter pro Sekunde.
Das ist sehr langsam.
Also letztlich war Philae 18 Zentimeter pro Sekunde langsamer als...
Wenn man so will, langsamer Rosetta. Als Rosetta im Orbit und ist daher eben abgestiegen. Ja.
Aber war denn zu diesem Zeitpunkt dieser Orbit... wie ist es vorhin so schön, ein normaler Orbit?
Nein, das war ein ganz definierter Delivery Orbit. Also es war ein dediziertes Manöver, ein Einschuss sozusagen in einen Orbit zur Lander Delivery, der wäre wieder hyperbolisch gewesen.
Das heißt, erst musste Rosetta quasi in den richtigen Orbit gebracht werden, dann musste man den Zeitpunkt finden, und die richtige Rausstoßgeschwindigkeit.
Und die richtige Richtung.
und das zum richtigen Zeitpunkt machen.
Genau.
Und dann?
Und dann trennt sich der Lander und dann fällt er. Das Wort ist richtig, weil es eben die Gravitationsbeschleunigung des Kometen verantwortlich dafür ist. Fällt der Lander auf die Oberfläche. Und das hat auch wirklich, das hat ganz, ganz wunderbar geklappt.
Man wusste ja die Gravitation vorher nicht genau. Wie hat man die denn vorher gemessen?
Also seit man im Orbit war, kannte man zumindest.
Ja, ich meine, also vorher, bevor man gar nicht da war, wusste man sie nicht wirklich, sondern nur
überhaupt
etwa.
Nicht. Ja.
Überhaupt nicht. So. Wie hat man sie denn dann gemessen?
Wenn man im Orbit ist, und wir waren ja vorher im Orbit, kennt man natürlich die Masse schon, weil ja die Orbitalperiode davon abhängt, wie die Masse des Zentralkörpers ist. Mhm. Also die Masse kannte man sehr gut. Was man nicht so gut kannte, das waren die höheren harmonischen, also die Massenverteilung in diesem Kometen, die hätten auch noch einen Fehler bewirken können. Eben
das bestimmte Teil.
Ich habe ja gesagt, wir hatten eine Landeungenauigkeit, eine Landeellipse, da gingen allerlei Fehler hinein, Ungenauigkeiten, die man befürchtet hat bei dem Einschuss vom Orbiter in die richtige Bahn, Ungenauigkeiten bei dem Abstoßen in der Geschwindigkeit, aber auch Effekte den Kometen selbst betreffend. Zum einen die Ausgasung, die ja auch schon war, auch schon bei 3 AU, und Unsicherheiten im Gravitationsmodell.
Mhm. Aber die Masse wurde quasi dadurch gemessen, dass man an dem Kometen vorbeigeflogen ist und nachgemessen hat, wie sehr man von dem Ding angezogen
wird. Wie sehr wird die Bahn von Rosetta abgelenkt durch den Kometen, das kann man sehr gut messen.
Und ist diese Ungleichförmigkeit des Kometenobjektes, also mit diesem Kopf und dem Boden, heißt das, dass dann auch das wirklich sehr unterschiedlich verteilt ist, dass diese Gravitation unregelmäßig ist, oder ist das zu vernachlässigen?
Ja, also wir haben dann eine Näherung gemacht, wir sind davon ausgegangen, dass diese Masse, die man gemessen hat, vom Schwerpunkt, dass man die verteilt auf einen Körper mit genau der Form von der Ente, mit konstanter Dichte. Dann ist man näher dran, als wenn man alles als Punktmasse im Zentrum annehmen würde. Und es hat sich herausgestellt, der Komet hat wirklich keine sehr hohen Dichtegradienten, dass dieses Modell relativ nahe an die Wirklichkeit rankommt.
Mhm. Also ist gleichmäßig verteilt alles?
Ist relativ, oder zumindest soweit man das messen konnte, recht gleichmäßig verteilt.
Das heißt, dann wusste man, wie stark zieht der Komet eigentlich wirklich.
Genau.
Sodass dieser Zeitpunkt dann gewählt werden
kann. Kann man den Zeitpunkt wählen, kann man die Höhe wählen, kann man die Abstoßgeschwindigkeit wählen, oder ich meine, Höhe und Abstoßgeschwindigkeit korrelieren natürlich, kann genau zielen und kann auch eben die Bahn berechnen, wie der Lander dann fliegt.
Wie wählt man denn den Zeitpunkt dann aus? Ist das dann schon so, dass man hier dann die richtige Tageszeit auch hat? Oder,
wir haben auch die Tageszeit gewählt. Wir wollten auf jeden Fall bei Tageslicht landen, unter anderem, weil wir ja die Kamera hatten, die nach unten blickt und die kurz vor dem
also Touchdown, Tageslicht auf dem Landepunkt.
Auf dem Landepunkt zur Zeit der Landung.
Aber ich meine, hat die Tageszeit hier im Kontrollzentrum das auch eine Rolle, oder hätte man jetzt alles
genommen? Also natürlich, die Public Relations Leute fragen, ob man es nicht zu einer gewissen Sendezeit machen kann, aber bei so einer Mission war das nicht wirklich das Argument. Das war letztlich, glaube ich, ganz, ganz praktisch, ist sich das ausgegangen, auch für die Medien. Aber das war nicht das.
Also man hätte ja auch jede Uhrzeit genommen, sozusagen.
Selbstverständlich. Wenn es sicherer gewesen wäre, um 2 in der Früh zu landen, dann wären wir auch um 2 in der Früh gelandet.
Ja. So, jetzt ist das Ding rausgeschubst worden. Senkt sich. Das ist, glaube ich, dann auch, zu dem Zeitpunkt wurden dann alle, also nicht alle Instrumente, aber einige Instrumente, die Kamera zum Beispiel, überhaupt das erste Mal aktiviert.
Naja, also wir haben
die Instrumente
natürlich auch schon aktiviert, als der Lander noch am Orbiter war.
Alles getestet?
Alle getestet, kalibriert, sogar schon einige wissenschaftliche Messungen gemacht. Also einige Instrumente waren schon bei den Asteroidenvorbeiflügen eingeschaltet, das Magnetometer zum Beispiel. Man hat auch mit dem Massenspektrometer von den erwähnten Evolved Gas Analyzers versucht, eine Exosphäre von Lutetia zu messen, hat nichts gemessen, aber das gibt auch, ist auch eine Information. Man hat auch schon im Orbit die ein bisschen eingeschaltet, nicht nur zu Kalibrationszwecken, aber in erster Linie, um zu kalibrieren und dann bereit zu sein. Also alle Instrumente waren getestet und schon in Betrieb, auch vor Separation.
Und ab dem Moment, wo sich Philae jetzt getrennt hat von Rosetta, was war dann quasi das erste Instrument, was so richtig neu zum Einsatz kam? Das war dann die Kamera wahrscheinlich erstmal, ne?
Das waren unterschiedliche Instrumente. Man hat die Kamera, ja, aber auch das Konzert, das Radarinstrument war bereits in Betrieb. Die Edelwolf Gas Analyzers waren in Betrieb. Wir haben natürlich auch diese, dann kurz vor dem Touchdown, die erwähnten akustischen Sensoren in den Füßen aktiviert, um den Touchdown selbst zu messen. Also wir hatten einige Instrumente, die schon im Descent, im Abstieg entweder gemessen haben, einige waren auch im Betrieb für Kalibrationen.
Aber war irgendein Instrument jetzt für die Landung überhaupt noch relevant? Eigentlich nicht. Die Landung ab dem Moment war ja komplett,
man hat es jetzt sozusagen den Kräften überlassen. Nicht relevant insofern, als man etwas hätte ändern können, aber sie waren durchaus relevant insofern, als man die Landung nachher charakterisieren konnte und man Daten gewonnen hat, die dann Rückschlüsse auf zum einen rein jetzt von der Technik her, wie es der Lander abgeprallt zugelassen haben, zum anderen aber auch Rückschlüsse über die Eigenschaften des Kometen und Wissenschaft uns gebracht haben.
In welchem mentalen Zustand befindet sich das Team in dem Moment, wo der Lander das Rosetta-Objekt
verlässt? Das war Anspannung, aber auch ein bisschen, also ich kann jetzt nicht für alle sprechen, man hat da doch, wir hatten mehr zu tun, als wir dachten. Also man ist ein bisschen abgelenkt davon, dass das in gewisser Weise ein historischer Moment ist, den man hat. Man muss Entscheidungen treffen, man wartet auf die Daten, man schaut auf die Daten. Es war sicher sehr, sehr spannend, aber man war auch abgelenkt durch die Tätigkeiten, durch die Entscheidungen, durch die Daten, auf die man schaut.
3 AU heißt, dass die Daten ungefähr so eine knappe halbe Stunde später auf der Erde ankamen, als es tatsächlich passiert. Aber das ist ja egal, das nimmt man ja dann quasi wie Echtzeit wahr. Kamen dann die Daten auch quasi in Echtzeit, also noch als der Anflug durchgeführt wurde?
Ja. 2 Stunden nach Separation haben wir begonnen, Daten zu übertragen vom Lander. Mhm. Und da kamen dann auch schon Daten. Also wir wussten, wir hatten Telemetrie während des Abstiegs.
Aber es gab auch schon vorher, glaube ich, das Foto von Rosetta, ne?
Es gab zum Beispiel dieses Farewell-Image von Shiba, wo man Rosetta drauf sieht, aber auch andere Daten, Housekeeping-Daten und so weiter. Also wir wussten, dass der Lander
unterwegs ist,
im Abstieg ist. Wir wussten dann ja natürlich auch, dass das Landebein gut ausgeklappt ist. Wir wussten, dass das Schwungrad gut funktioniert. Wir wussten auch, dass das Kaltgassystem nicht funktionieren würde.
Das war ja eine Information, die schon vor dem Rausschubsen oder wie sagt man, Separation. Ja. Separation. Klingt edler. Dass das nicht, weiß nicht, was wusste man? Man wusste, dass es nicht antwortet oder?
Wir haben versucht, den Tank zu öffnen. Der Tank hatte so eine Membran, um sicherzustellen, dass über die 10 Jahre das Gas, Stickstoff nicht ausgast. Und da gab es Probleme. Und wenn der Tank zu ist, kann das nicht funktionieren. Wir haben den Vorgang des Tanköffnens noch ein zweites Mal versucht, jeweils mit redundanten Systemen. Die Daten haben angezeigt, dass das wohl nicht funktioniert hat. Das heißt, wir mussten davon ausgehen, dass es nicht funktioniert, das Kaltgassystem. Jetzt bestand die Möglichkeit, die ganze Landung zu verschieben, No-Go zu geben. Haben wir nicht gemacht, habe ich nicht entschieden. Hauptsächlich deshalb, weil 2 Wochen Warten ja nichts gebracht hätte. Also wir haben es zweimal versucht, wenn man es ein drittes Mal versucht, okay, kann man jetzt drüber nachdenken. Aber im Grunde genommen war klar, wir müssen wohl ohne dieses Kaltgassystem.
Das heißt, das Öffnen des Tanks hat nicht funktioniert.
Ja, genau.
Das war so ein Schraubmechanismus oder wie muss man sich das vorstellen?
Das ist ein Wachsmotor, Wachsmotor ist Wachs, das man erhitzt, das dehnt sich aus und es schiebt dann eine Nadel in eine Membran.
Ah, so ein Reinpieksen sozusagen. Genau. Und gibt es irgendeine Ahnung, was daran jetzt nicht geklappt haben kann?
Es dürfte wohl an der Software letztlich in dem ADS gelegen haben, dass das nicht funktioniert hat. ADS steht für Active Descent System. Ja.
Das ist schon mal so ein kleiner Downer, oder? Also ich weiß nicht,
das war natürlich ein Downer vorher, wenn man schon weiß, dieses kritische System, also eins von dreien funktioniert schon mal nicht. Ne? Wir hatten auch einige andere Probleme mit dem Computerbooten die Tage vor der Landung. Das war sehr spannend und ging keineswegs so glatt, wie wir uns das erhofft hatten, und ging auch nicht so glatt wie viele der Tests, die wir vorher in den Monaten oder in den Jahren zuvor durchgeführt haben.
Was hat da nicht funktioniert?
Ja, wir hatten ein Problem, den Zentralcomputer hochzufahren. Den haben wir dann einfach nochmal hochgefahren, dann hat er funktioniert, aber macht so ein bisschen ein mulmiges Gefühl.
Ne? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, zumal das ja auch so digitale Systeme stehen ja eigentlich so in der
keiner
Erwartung.
Keiner wusste so genau, warum das beim ersten Mal nicht funktionieren hat. Also das macht es dann spannender, als man es vielleicht braucht.
Das ist ja vor allem auch immer, ich meine, jede Fehlfunktion, da steckt ja dann auch immer irgendeine Person dahinter oder ein kleineres Team.
Ja, also man wird das nicht unbedingt jetzt auf eine Person fixieren, wer dann schuld ist oder den Finger hinzuzeigen. Klar,
ja, mir geht's nicht um die Schuld,
die Subsysteme kommen von Teams oder auch von Industriepartnern im Falle des Galgos-Systems. Ja. Gut.
Ich stelle mir halt nur vor, jeder wünscht sich natürlich, dass das, woran man selber gearbeitet hat, dass
gut funktioniert,
dass das nicht ist, ne, woran es dann hängt. Okay, also Separation hat stattgefunden, Instrumente fangen an zu laufen, nachdem sie schon mal getestet wurden, das Ding steigt langsam herab, 7 Stunden ist es unterwegs. Mhm. Das ist ja so eine leere Zeit. Man weiß, das Ding treibt lange runter, man wusste, es fliegt auch alles korrekt. Es gab ja auch schon Bilder, was ich schon mal äußerst bemerkenswert finde. Ich glaube, über die Wahrnehmung dieses Projekts von außen müssen wir auch nochmal reden. Aber man wusste, der Lander ist unterwegs. Was war dann die erste Landungsinformation? Also was war das erste Signal?
Wir haben schon die Außendarstellung, die Medien, die sind natürlich darauf aus, irgendeinen Punkt zu definieren, ab wo man jubeln kann, Champagner öffnen kann, etc. Wir haben überlegt, was wäre dieser Punkt, und sind zu dem Schluss gekommen, ein vernünftiger Punkt, wo man das verkünden kann, die Landung hat geklappt, ist, wenn wir ein Signal haben, dass wir den Boden berührt haben und nach wie vor Radiokontakt mit dem Lander besteht, also ausgeschlossen ist, dass er irgendwie sich überschlagen hat, wie ich erwähnt habe, bei irgendeinem Cliff oder einem Boulder. Das haben wir ja dann auch gemacht, also wir haben verkündet, ich habe verkündet, der Lander ist gelandet, wir haben noch Kontakt, viele ist talking to us. Begeisterung in den Medien war groß. Minuten später haben wir allerdings auch schon gewusst, irgendetwas stimmt nicht, der Lander ist immer noch in Bewegung. Ja, wir sind gelandet. Ja, wir haben Kontakt nach wie vor zum Lander, aber nein, er ist nicht verankert und er ist immer noch in Bewegung. Der Solargenerator, sind ja Paneele rundherum, hat angezeigt, der Lander dreht sich. Die Instrumente haben ganz klar angezeigt, wir bewegen uns. Also wir wussten, wir sind irgendwie abgeprallt und wussten zu dem Zeitpunkt nicht, wie und wohin. Ungefähr 2 Stunden später ist der Lander dann zum Stillstand gekommen. Wir hatten immer noch Kommunikation mit dem, immer noch Kontakt. Und dann haben wir uns schon ein bisschen besser gefühlt. Dann wussten wir sind irgendwo, wir wissen zwar nicht wo, wir sind an der Oberfläche, aber wir können mit dem Lander kommunizieren. Wir sind zwar nicht verankert, aber im Prinzip spricht nichts dagegen, nun unser Messprogramm durchzuführen.
Weil jetzt läuft ja die Zeit doppelt, weil jetzt der Strom kommt zunächst einmal aus den Batterien und was man noch zusätzlich an Licht aufsammeln kann, aber irgendwann ist ja vorbei mit dem Licht.
Genau, das wussten wir nicht unmittelbar nach diesem, der Lander ist jetzt irgendwo gelandet, wie dunkel die Stelle ist, wo wir gelandet sind. Aber wir wussten, wir haben ja Batteriekapazität für so 2,5 Tage an Bord. Das heißt, das war dann schon mal wirklich eine gute Nachricht. Wir sind irgendwo auf diesem Kometen, wir können kommunizieren, wir haben eine nach wie vor fast volle Batterie und wir können jetzt ein Messprogramm durchführen, aber wir müssen das Messprogramm ändern, weil wir eben nicht verankert sind, weil wir nicht wissen, wie wir auf der Oberfläche sind, und daher haben wir es nicht riskiert, gleich zu Anfang zum Beispiel zu bohren. Das haben wir dann erst zu einem späteren Zeitpunkt in dieser Sequenz verschoben.
Sind denn die Bohrer, die sich jetzt eigentlich in die Oberfläche reindrehen sollten, auch, haben die wirklich angefangen zu bohren oder sind die gar nicht erst gestartet? Also,
es gibt so, sogenannte Ice-Screws, Eisschrauben in den Füßen, die hätten den Lander verankern sollen. Die bohren sich nicht aktiv, sondern einfach durch den Aufpressdruck beim Touchdown hätten sich über den Seilzug diese Schrauben rausgedreht. Die haben sich nicht rausgedreht oder nur ganz wenig. Das liegt daran, dass die Oberfläche, zumindest die, wo wir jetzt zum Schluss sind, sehr, sehr hart ist. Hart wie festes Eis. Nicht wie Staub oder Matsche. Dafür waren sie designed. Der andere Bohrer, den ich im Allgemeinen als Bohrer bezeichne, ist das SD Square Instrument. Ist ein dedizierter Bohrer, der eben konzipiert war, um Proben zu nehmen von der Oberfläche oder eben auch aus der Tiefe von der Bohrung und diese Proben dann in Öfchen zu füttern, um die mit den erwähnten Evolved Gas Analyzern Messungen zu machen. Diesen Bohrer haben wir aktiviert, aber erst gegen Ende der Sequenz, um auszuschließen, dass wir womöglich den Lander durch den Versuch zu bohren irgendwie zum Umkippen bringen und dann alles verloren ist.
Das heißt, in dem Moment musste man eigentlich viele kritische Entscheidungen fällen. Welches Instrument darf jetzt schon loslegen und welches nicht?
Man muss schnell die Entscheidungen treffen. Man hat ja nicht viel Zeit, weil sonst verliert man die Energie. Und man muss die richtigen Entscheidungen treffen und die Risiken abwägen. Speziell eben, wenn es darum geht, Mechanismen zu aktivieren, die womöglich den Lander zum Umkippen bringen oder irgendeine Veränderung, der ja stabilen Situation auf diesem Landeplatz bewirken könnten.
Aber es kamen alle Instrumente zum Einsatz?
Es kamen alle Instrumente letztlich zum Einsatz. Wir sind immer mutiger geworden. Wir haben am Anfang die eben nur zum Einsatz gebracht, die keinen Mechanismus benötigen. Also Kameras, die Massenspektrometer im Sniffing-Mode, Magnetometer, akustische Sensoren. Haben dann den Mupus Pen, diesen Penetrator, der sich einhämmern sollte, ausgefahren und haben dann auch mit dem Bohrer versucht, eine Probe zu gewinnen und in ein Öffchen zu setzen.
Und das Öffchen hat auch geheizt?
Der Bohrer hat im Prinzip funktioniert, also von Ausfahren, Einfahren, Öffchen drehen hat funktioniert. Das Öffchen hat auch geheizt, auch das Instrument hat gemessen. Das Gaschromatogramm, das wir gewonnen haben, daraus sind wir noch daran zu analysieren, aber es ist kein sehr deutliches, kein sehr starkes Signal. Das kann daran liegen, dass wir nur sehr wenig oder überhaupt keine Probe gewonnen haben und in das Öffchen platzieren konnten. Es kann daran liegen, dass die Probe, die wir gewonnen haben, eine nicht volatile war, also so ein Sandkorn, sage ich mal, das dann bei 250 Grad wenig ausgast. Da brauchen wir noch ein bisschen Zeit, das näher zu verstehen. Es ist auf jeden Fall kein starkes, deutliches Gaschromatogramm gewonnen worden. Die Mechanismen an sich haben allerdings funktioniert, das wissen wir von Housekeeping-Daten. Was nicht hundertprozentig sicher ist, ist, ob der Bohrer wirklich den Boden berührt hat oder ob er überhaupt keine Chance hatte, eine Probe zu nehmen.
Ja. Das ist ja dann sozusagen das Drama, was jetzt in der Folge dann passierte, durch dieses ist ja zweimal aufgekommen und am dritten Mal liegen geblieben.
Ja, der ist also gegen Kraterrand geklatscht und dann nochmal gehopst und ist dann liegen, sitzen, wie immer, stehen geblieben an einem,
das weiß man noch nicht,
leider Gottes sehr dunklen Ort, also irgendwo in einer Höhle, wenn Sie so wollen, oder hinter den schattigen Wänden, die sieht man auch auf den Bildern der Panoramakamera, der Shiva-Kamera, diese Wände rundherum. Und wir hatten eben nur ungefähr eine Stunde 20 Licht auf dem Solargenerator pro Kometentag. Das ist sehr, sehr wenig und eben nicht ausreichend, um den Lander warm zu halten und um den Betrieb fortzuführen, nachdem die Batterien leer waren. Daher ist der Lander in eine Art Winterschlaf verfallen, ist wahrscheinlich auch sehr stark abgekühlt, aber Komet und Lander bewegen sich ja immer näher an die Sonne und wir hoffen in naher Zukunft, Mai, Juni, dass dann der Input der Sonne eben reicht, zumindest zunächst mal in diesen 1,5 Stunden, die man beleuchtet ist, den Lander wieder zu aktivieren und wieder Signale vom Lander zu bekommen. Bis jetzt ist es nicht gelungen. Aber das, wir nähern uns jeden Tag mehr.
Ja, also es ist schon mal probiert worden, aber es bisher gab es noch keine Antwort.
Das ist zuallererst im März mal für eine Periode probiert worden. Da wussten wir, dass wir noch weit von der Sonne weg sind. Aber ich meine, probieren, man wird es probieren. Man möchte ja auf keinen Fall Daten verlieren.
Warum soll man es genau probieren?
Wir probieren es zurzeit, jetzt im April nochmal. Aber nochmal, auch das ist jetzt noch so ein Probieren. Probieren kostet in dem Fall nicht sehr viel, außer dass man eben die Empfänger am Orbiter einschaltet. Mai, Juni haben wir dann eine realistische Chance. Wenn es Mai, Juni nicht ist, Juli wird es nochmal besser. Der sonnennächste Punkt ist im August.
Aber ist nicht die Annäherung an die Sonne auch ein Problem, weil der Komet ja immer mehr anfängt auszugasen, sich insgesamt erhitzt? Sind die Ausgasung des Kometen an sich ein Problem?
Also das Ausgasen ist weniger ein Problem. Staub kann ein Problem sein. Wenn nämlich der Staub zurückfällt und sich auf dem Solargenerator ablagert, dann ist der negative Effekt. Dann sind wir zwar näher an der Sonne, würden mehr Sonnenlicht bekommen, aber der Solargenerator, die Solarzellen sind bedeckt durch Staub und wir bekommen wieder weniger. Im Moment sieht es so aus, auch an diesem Landeplatz, wo wir sind. Das sieht man von den Bildern, dass da wenig Staubablagerungen sind. Aber natürlich, das könnte ein Problem darstellen. Staub, Gas weniger. Gas stellt eher ein Problem für den Orbiter dar, in die Orbits zu gehen, die nahe beim Lander sind, nahe an der Oberfläche sind, um besser kommunizieren zu können und vor allem, um das Radarinstrument nochmal zu wiederholen, um da weitere Scans durch den Kometenkern zu bekommen, das wird sehr schwierig.
Aber das hat auch schon stattgefunden und schon während des gesamten Landevorgangs.
Einen solchen Scan haben wir durchgeführt. Das ist ja eines der Experimente, die keinen Mechanismus erfordern, ein Radarinstrument. Also da haben wir einen Scan. Wir haben das Instrument dann nochmal zum Einsatz gebracht, um die Position des Landers durch das Ranging zu bestimmen oder einzugrenzen. Aber natürlich ein Scan ist für ein dreidimensionales Modell ein bisschen zu wenig. Ja. Und die Kollegen würden sich freuen, wenn sie die Gelegenheit bekämen, da noch einen oder idealerweise noch mehrere solche Scans durchzuführen.
Auf der Suche nach dem Lander, also man weiß ja, ich weiß nicht, wie genau ist der Landeplatz jetzt schon eingegrenzt worden?
Das ist der Bereich eben durch diese Konsortdaten ist nicht sehr groß. Das sind einige 10 Meter mal einige 10 Meter. Das ist also nicht so eine ganz große Ungenauigkeit. Und die Kollegen, die verantwortlich sind für die Bilder der Orbiterkamera, der Osiris-Kamera, die suchen jetzt nach dem Lander, um den wirklich auf einem Bild zu identifizieren. Gibt's auch Kandidaten, die vielleicht dieser Lander sein könnte. Aber allerdings die besten Aufnahmen, die wir jetzt haben nach der Landung aus Dezember, wurden aus ungefähr 20 Kilometer Höhe gewonnen, zum Zeitpunkt der richtigen Beleuchtung. 20 Kilometer Höhe heißt, dass der Lander so 2x3 Pixel groß ist. Und das ist nicht ganz leicht, da ein Lander, der noch dazu irgendwie ja getarnt ist, war ja Schattenwurf, ne? Das sieht ja nicht genau wie ein Lander aus,
ja.
Den drauf zu erkennen. Und drum ist es so schwierig. Und drum passiert es auch, dass man da mal falsche Lander findet oder glaubt, man hat irgendetwas gefunden. Das sieht aus wie ein Lander, aber stellt sich dann heraus, das ist eben doch kein Lander.
Kann denn Rosetta noch näher ran?
Das war auch mal vorgesehen, für Juli noch mal näher ranzugehen. Wird jetzt wieder diskutiert. Das ist immer eine Abwägung, das Risiko für die Raumsonde durch das Ausgasen, durch den Staub, durch auch Irreführung der Sternsensoren, durch zu viel Staubteilchen, die Sterne vortäuschen in dem Stern.
Das ist jetzt schon einmal passiert.
Ja, da ist ganz konkret ein Fehler mal passiert. Ne? Das ist Rosetta in einen, nennt man Safe Mode gegangen. Also es hat sich so abgestellt und in einen Mode gebracht, einfach nur wieder ja Kommandos von der Erde zu bekommen. Hilfe, rette mich. Und das war deshalb, weil zu viel falsche Sterne in dem Sternsensor waren. Der kann ganz gut umgehen mit bis zu 2000 falschen Sternen und nur ganz wenig wirklichen. Da erkennt er immer noch die Sternbilder, was ich bemerkenswert finde.
Ja, ich auch.
Aber in dem Fall waren ihm dann so 8 oder 10.000 falsche Sterne, Staubteilchen, und dann wusste er nicht mehr, wo er ist, und ist in diesen Selbstmord gegangen.
Das heißt, es auch kann durchaus sein, dass jetzt durch die erweiterte Aktivität des Kometen so eine Situation gar nicht mehr herzustellen ist, dass man sich noch näher ran Wagen kann.
Ja, es sind eben zwei. Das eine ist näher ran Wagen für Kommunikation. Da bin ich zuversichtlich, das können wir. Da können wir auch 100 Kilometer vom Kern weg sein und trotzdem kommunizieren. Das andere ist, näher ranzugehen als die Bilder, die wir schon aus 20 Kilometer haben. Und ich bezweifle, dass wir das jetzt um Perihelion herum machen werden. Vielleicht in einer viel späteren Phase von Rosetta, wenn wir wieder weiter weg sind vom Kometen, Ende 2015 oder wenn die Mission verlängert wird, 2016. Ist ja auch dann noch interessant und wichtig, um den Kontext besser zu verstehen.
Wann wird der sonnennächste Punkt erreicht?
Das ist am 13. August.
13. August 2015.
Ja. Aber wie gesagt, auch später dann, selbst wenn der Lander dann nicht mehr aktiviert werden kann, aber wenn wir dann noch Bilder gewinnen, die den Lander deutlicher zeigen an seinem Landepunkt, würde das helfen, die Daten zu interpretieren, den Kontext besser zu verstehen und auch diese Radardaten noch besser zu kalibrieren, wenn man genau weiß, wo der also das Pendant zum Radarinstrument am Orbiter platziert war.
Ja, ich muss mal ein bisschen Kontext schaffen. Wir haben heute den 28. Mai, ja, wo wir jetzt hier gerade sprechen. Das heißt, es sind jetzt im Prinzip noch so 3 Monate.
Wir haben den 28. April.
Richtig,
wir haben 28. April. Und wir hoffen, dass er bis zum 28. Mai vielleicht schon den Lander aktiviert.
Naja, genau. Ich hatte ja auch schon Hoffnung, dass wir hier mit dem Termin vielleicht schon ersten Vollzug melden können. Aber okay, also ich verstehe, es ist nicht einfach. Das Ding ist optisch fast kaum auszumachen. Aus den Daten der Landung selber, die man jetzt von Philae gewonnen hat, was konnte man denn da überhaupt heranziehen, um diese Einschränkung auf diesen 10-Meter-Bereich zu machen?
Zum einen haben wir Bilder, und zwar nicht nur die Bilder von den Landerkameras, sondern auch der Orbiter mit wieder OSIRIS, aber auch der Navigationskamera hat den Lander gesehen auf einigen der Bildern, sowohl im Anflug als auch dann beim Abprallen. Und da konnte man die Trajektorie relativ gut rekonstruieren, das mal zum einen. Zum anderen haben wir die bereits erwähnten Ranging-Daten von dem Radarinstrument, wo man relativ gut triangulieren kann und die jetzige Position bestimmen. Das sind auch Daten, die wir haben. Wir haben aber noch andere Daten herangezogen, Housekeeping-Daten zum Beispiel vom Landebein, um dieses Abprallen und die Geschwindigkeit besser zu rekonstruieren. Wir haben sehr nützliche Daten von ROMAP, vom Magnetometer, die uns die Lage des Landers im Raum zeigen. Wir wissen also zwar von ROMAP nicht, wo an der Oberfläche ist, aber wo die Z-Achse ist, also wie der ausgerichtet ist, das wissen wir ziemlich gut von den, es ist ein Kompass, wenn Sie so wollen.
Ja. Das Magnetometer. Wie ist er denn ausgerichtet?
Ja, wie gesagt, das müsste ich jetzt zeigen auf einem Bild, also es ist schon
aber
so ein bisschen
schräg.
Ist ein bisschen schräg, aber was heißt schräg? Man weiß ja nicht, wo das wirklich lokale Terrain jetzt ist. Wenn Sie das mitteln über die Ente, dann ist er schräg, aber das heißt nicht, dass er nicht Boden unter den drei Füßen hat, weil da eben gerade so eine Welle oder ein Surface-Terrain ist, wo er dann doch zur Oberfläche relativ gerade sitzt. Aber er scheint eben etwas schräg in einem Loch oder hinter Wänden.
Ja, weiß man denn, ob die Füße alle Kontakt haben?
Das akustische Experiment deutet an, dass zumindest zeitweise alle drei Füße den Boden berühren. Ich sage zeitweise, das heißt, er könnte so ein bisschen wackeln, so ein paar Zentimeter. Aber es gibt Anzeichen, dass die Füße tatsächlich am Boden oder in der Nähe des Bodens sind.
Das war wirklich eine bemerkenswerte Landung, auch so in der Wahrnehmung. Köstlich die Begleitung von dem bekannten Webcomic XKCD, der sich ja dazu herausgefordert gefühlt hat, nicht nur einen lustigen Comic über diese Mission zu machen, sondern das Ganze auch noch in Echtzeit zu begleiten. Wirklich eine fantastische Live-Berichterstattung, wie es sie, glaube ich, so von einem Raumfahrtprojekt auch noch nie gegeben hat. Das war wirklich, ich habe da auch zu den Hunderttausenden wahrscheinlich gehört, die da regelmäßig auf Reload geklickt haben, um zu gucken, was jetzt sozusagen die nächste Interpretation der Situation ist. Überhaupt hat man gemerkt, dass so die Spannung, die durch die Begleitung, durch diese Echtzeitbegleitung der Landung, die erzeugt wurde, doch enorm war. Hat man das irgendwie mitbekommen?
Naja, also das mediale Interesse haben wir natürlich mitbekommen. Und das war auch erstaunlich, ein bisschen überraschend. Also es war mir schon klar, dass das interessant wird, auch für die Weltöffentlichkeit. Aber dieser weltweite Response, diese Begeisterung für ein Raumfahrtprojekt, das hat mich auch ein bisschen überrascht. Die Echtzeitberichterstattung war natürlich spannend für die Menschen und ich glaube auch deshalb spannend, weil eben nicht alles geklappt hat. Wenn wir ganz brav gelandet wären und verankert und dann Massenspektren und Magnetogramme gewonnen hätten, dann wäre das vielleicht weniger nachvollziehbar gewesen, als wenn man da landet und dann prallt man ab und dann weiß man nicht genau, wo man ist und dann sucht man den Lander und dann hofft man, dass er am nächsten Morgen wieder aufwacht und dann überlegt man sich, ob man den Bohrer bedienen möchte oder nicht. Das sind so Entscheidungen, wo jeder mit ein bisschen Hausverstand sich hineindenken kann und eine Meinung vielleicht sogar dazu hat oder die Entscheidungskriterien nachvollziehen kann. Und es ist dann auch immer wieder spannend, und was ist jetzt 3 Stunden später passiert und wie lange hält die Batterie und wacht er wieder auf und welche Daten haben wir gewonnen und ist eben doch ein Bild gekommen, ist ja eben das Panoramabild nicht gleich am ersten Tag gekommen, sondern am zweiten Tag. Also wir haben da unfreiwillig eine ganz gute Story geboten und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum zumindest über die ganze Woche, wo eben die Aktivitäten waren, das mediale Medieninteresse geblieben ist und die Leute das sehr, sehr eng verfolgt haben und auch mitgefiebert und mitgezittert haben.
Das ist eigentlich sehr schön zu sehen, dass das so eine Beteiligung findet, obwohl es ja eigentlich so ein menschenbefreites Projekt ist. Da landet halt kein Mensch auf dem Kometen, was natürlich nochmal eine ganz andere Wirkung für sich erzeugen würde, sondern halt in Anführungsstrichen nur so ein Roboter, der sich eigentlich noch nicht mal selber bewegen kann. Ich finde, das ist eigentlich sehr positiv.
Ja, was heißt nur ein Roboter? Wenn ein Astronaut landet, dann landet ja auch nicht derjenige, der am Fernseher sitzt und das verfolgt. Insofern ist der Unterschied vielleicht gar nicht so groß. Da ist eine Raumsonde, die landet, die wird von einem Kontrollraum gesteuert. Man sieht das Gleiche wie die Experten. Das ist ein Unterschied zu einem Astronauten, der das natürlich ganz anders erlebt, wenn er selbst dort ist. Vielleicht kann man sich damit noch mehr identifizieren mit dem Projekt, mit dem Erlebnis, mit der Exploration, dem Herausfinden, wie sieht's aus auf einem Kometen, was kann man dort lernen, als wenn man beobachtet, wie irgendein auserwählter Astronaut am Mond ist. Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt so einen großen Unterschied machen muss.
Aber irgendein Unterschied hat es auf jeden Fall gemacht. Ich denke, das ist auch wahrscheinlich so ein bisschen eine Summe einfach auch der besseren Beteiligungsmöglichkeiten über das Internet. ESA hat ja auch wirklich sehr viel daran gearbeitet, möglichst schnell diese Informationen rauszubekommen, also die Beteiligungsmöglichkeiten, das zu verfolgen, auch wenn man ja eigentlich so gar nichts machen konnte, außer zu gucken. Die waren aber auf jeden Fall sehr ausgeprägt und sehr, sehr gut. Also ich habe das als sehr positiv empfunden und ich glaube, das hat auch dann alles so ein bisschen darauf hingearbeitet, dass so ein hoher Grad an Beteiligung und Begeisterung sich breit gemacht hat. Was haben wir denn jetzt? Ich meine, muss ja auch sagen, zum jetzigen Zeitpunkt sind viele Daten gewonnen worden. Die wissenschaftliche Arbeit fängt im Prinzip jetzt erst an. Wir können uns jetzt hier auch über vieles noch gar nicht unterhalten, weil die Daten erstmal angeschaut werden müssen. Ein paar kleine Erkenntnisse hat es schon gegeben. Was weiß man denn jetzt sicher über Kometen, was man vorher nicht wusste?
Also es hat viele Erkenntnisse gegeben. Ich will jetzt nicht so sehr auf die Erkenntnisse eingehen, die man vom Orbiter gewonnen hat. Das sind viele und es wurde auch diskutiert, zum Beispiel das Wasserstoff, Deuterium zu Wasserstoffverhältnis, also eben ganz anders ist als in den Erdozeanen, so mal als ein Punkt. Und natürlich einfach unser beginnendes Verständnis, wie so ein Komet aussieht, wie die Aktivität ist, wo gast es aus, wo kommt der Staub heraus, wie sieht die Oberfläche aus. Er sieht ja nicht aus wie ein Asteroid.
Was mit der Wasserbeschaffenheit, das war so ein bisschen der Versuch der Antwort auf die Frage, kann so ein Komet das Wasser auf die Erde gebracht haben?
Genau, das war die Frage, woher kommt das Wasser in den Erdozeanen? Kommt es von Kometen, kommt es von einer gewissen Art von Asteroiden? Asteroiden? Kommt es aus dem Erdinneren? Und man hat lange Zeit überlegt, dass ein Großteil davon über Kometen auf die Erde kommt. Da gab es auch an Indizien in dieser Richtung. Jetzt hat man das Wasserstoff-zu-Deuterium-Verhältnis auf dem Churyumov gemessen oder in der Koma. Und das ist ganz anders als im Erdozean. Also zumindest diese Art von Kometen waren nicht ausschlaggebend, vielleicht in gewisser Weise beteiligt, aber nicht ausschlaggebend für das Wasser in unseren Erdozeanen. Noch mal ein bisschen zu den Lander-Daten zu kommen, was wie Sie richtig gesagt haben, die Daten werden im Moment analysiert, aber wir haben natürlich Messungen durchgeführt. Wir haben organische Komponenten von der Oberfläche mit den Massenspektrometern messen können. Wir haben Erkenntnisse, dass das Material sehr, sehr hart ist. Also die Idee, dass das so ganz fluffig wie ein Regolith in niedriger Gravitation oder Schnee ist, das ist anders. Das ist irgendwie gesintertes, festes Material. Das haben wir herausgefunden. Wir können aus den Kamerabildern und den Strukturen einiges ablesen, was man vom Orbiter nicht kann, weil wir eben die Auflösung im Subzentimeterbereich haben, sind es Granulen, ja, das sind nicht unbedingt feine Staubteilchen. Einiges sieht aus, als wäre es Fels. Ich sage nicht, es ist Fels, aber es sieht aus wie so Fels mit Cliffs drinnen. Das sind die Daten, die wir gewonnen haben, die Radardaten, die akustischen Daten, die elektrischen Daten, die dann das ganze Bild vervollständigen. Solche wissenschaftliche Erkenntnisse nach einer Raumfahrtmission, die gehen im Allgemeinen in zwei Stufen. Die eine Stufe ist wirklich beschreibend. Also ich sage, ich habe dieses und jenes Molekül auf dem Kometen entdeckt und das ist schon mal interessant. Das kann man innerhalb von Monaten oder vielleicht von einem Jahr, und das sind auch die Publikationen, die man jetzt gerade in der Vorbereitung hat oder die Punkte, die demnächst publiziert werden oder bereits wurden. Der nächste Schritt ist es dann, das einzubetten in unsere Modelle vom Verständnis, wie ist das Sonnensystem entstanden, wie ist das Leben auf der Erde entstanden. Und wenn ich weiß, diese und jene Moleküle, diese und jene vielleicht auch Aminosäure, gibt's auf dem Kometen, was könnte das bewirken, wenn es auf eine frühe Erde trifft, welcher Chemismus läuft dort ab. Das wird viele, viele Jahre dauern und einige Promotionsarbeiten bewirken, dass man die bloße beschreibende Erkenntnis dessen, das gibt es auf dem Kometen, einbettet in ein, wenn solche Moleküle auf eine frühe Erde treffen, welcher Chemismus läuft ab, der dann letztlich zu Aminosäuren, RNA, DNA und Leben führt. Das wird länger dauern.
Ja. Aber gibt es dann eigentlich neue Planungen für Kometenlandungen oder ist das Thema jetzt erstmal durch?
Das Thema ist keineswegs durch, es ist alles in begeistert. freuen sich natürlich jetzt auch mal über die Daten und es werden ja Rosetta gewinnt nach wie vor Daten. Es wird immer spannender, je näher wir an die Sonne rankommen, je aktiver der Komet wird. Aber natürlich, es gibt Pläne für zukünftige Missionen, ganz konkret zumindest in Amerika auf NASA-Seite, wo man im Rahmen der Discovery Proposals, also das sind so, ist eine Klasse von Missionen in Amerika bei der NASA, wieder Vorschläge eingereicht hat für Missionen zu Kometen, um die näher zu untersuchen. Und der nächste ganz große Schritt, den man andenkt, auch wahrscheinlich eben nur in Zusammenarbeit mit der NASA, ist dann doch nicht das Labor zum Kometen zu bringen, sondern Proben von dem Kometen zurück zur Erde zu bringen, was entsprechend anspruchsvoller ist, als nur hinzufliegen, wenn man eben nicht nur die Proben gewinnen muss, sondern dann auch die wieder zurückbringen muss zur Erde. Dann hat man alle Möglichkeiten der Labors auf der Erde für die Untersuchung, kann das naturgemäß viel genauer machen und kann diese Proben auch lagern, dass in 10, 20 Jahren neue Analysemethoden auf der Erde entwickelt werden und die dann anwenden, ähnlich wie das bei den Mondproben gemacht wurde, wo man ja nach wie vor neue Erkenntnisse gewinnt aus den Mondgestein, einfach weil die Analysegeräte auf der Erde besser werden und man die Proben, die in den 60ern und 70ern zur Erde gebracht worden sind, jetzt besser untersuchen kann.
Aber landen muss man ja trotzdem noch.
Natürlich, wenn man Proben nehmen will, muss man landen oder zumindest in irgendeiner Weise so ein Touch-and-Go machen, ein bisschen wie das die Hayabusa-Sonde, die japanische, bei einem Asteroiden Itokawa gemacht hat, mal kurz runtergehen, Proben nehmen und sich dann aus dem Staube machen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Und was hat sich jetzt bei von den vielen Mechanismen schon, also kann man schon sagen, ob sich irgendwas so bewährt hat, dass man sagen würde, vermutlich würde man das wieder genauso machen, oder gibt es irgendwas, wo man sagen würde, vermutlich würde man das eher nicht so machen? Also diese Schrauben zum Beispiel.
Ja, die haben sehr gut funktioniert. Also wenn ich wieder mal irgendwie einen Lander bauen müsste, wo man eine sehr genaue Abstoßgeschwindigkeit braucht.
Achso, die Schrauben, ja, die Abstoßschrauben. Ja. Ich meinte, die Schrauben, die sich in den Boden reinschrauben, die sind wahrscheinlich auf zu hartes Material getroffen.
Ja, das war jetzt nicht unbedingt die Schulterschrauben, sondern es war unerwartet, dass wir so ganz hartes, wie eben festes Eis, Material getroffen haben. Das weiß ich nicht, ob man das nochmal so bauen würde. Ein Dämpfungsmechanismus in dem Landebein war sicherlich auch eine gute Idee. Mhm. Es hat sehr vieles funktioniert. Vom Konzept her, von der tatsächlichen Realisierung wird der nächste Lander natürlich andere Bauteile, andere Computer. Also das ist jetzt Technologie der 90er, wenn es um Elektronik geht. Das wird man nicht nachbauen wollen. Ja. Auch die Instrumente sind zwar state of the art, aber man könnte sie heutzutage wohl etwas genauer bauen oder noch mehr miniaturisieren. Das sind einfach 20 Jahre ins Land gezogen. Ne? Das ist klar.
Ja, ich denke gerade Sensorik hat da auch große Fortschritte gemacht.
Also man wird die nicht die identischen wieder fliegen.
Das, ja, klar.
Das wird man nicht machen.
Aber hat denn, es war ja jetzt im Prinzip ja so ein bisschen so ein Unfall, dass man eben dreimal aufgesetzt ist. Aber das hat ja dann auch Vorteile gehabt für bestimmte Messungen. Ich glaube, ein paar Wissenschaftler haben sich sehr wohl darüber gefreut.
Also ein paar Wissenschaftler haben sich natürlich gefreut. Für das Magnetometer war das sehr gut. Für die war es ja wichtig, dieser Überflug über die Oberfläche. Und die hatten geplant, ihre besten Daten zu gewinnen, knapp vor der Landung. Und die haben dann natürlich gewonnen, dass wir in relativ niedriger Höhe über die Oberfläche dahin geflogen sind und die ideal messen konnten. Mhm. Also für das Magnetometer war das wie gewünscht. Andere Instrumente, die Rolis, die Kamera, die nach unten blickt, hat auch sehr gut, also mehr als sie eigentlich erwarten dürften, gemessen. Andere Instrumente konnten jetzt nicht so viel messen, gerade die eben auf die Proben angewiesen waren. Ich habe gesagt, es konnten diese Evolved Gas Analyzer nicht zu ihrem vollen Potenzial Daten gewinnen. Die haben schöne Messungen, aber eben nicht alles, was möglich gewesen wäre. Dazu hätte man die Long-Term Science gebraucht und Wochen und Monate und mehr Proben mit unterschiedlicher Temperatur zu messen. Ein interessanter Fall ist, dass der Punkt, wo wir jetzt gelandet sind, ist ja ein Bereich, wo wir es wahrscheinlich nicht riskiert hätten zu landen, weil das irgendwo so zwischen den, ich sag Felsen, es sind keine Felsen, Eisfelsen, was immer es ist, zu landen, was interessant ist, was ziemlich sicher pristines Material ist und in gewisser Weise spannender ist als die mehr so Staub- und Regolith bedeckten flacheren Gegenden, und das ist etwas, wo wir Glück gehabt haben, was wir sonst bei der nominalen Landung wohl nicht riskiert hätten. Also es gibt Vor- und Nachteile. Vorteile, ja, wir haben noch einen Überflug gemacht, wir haben mehr als einen Landeplatz untersucht. Der große Nachteil oder das Pech, das wir hatten, in dem vielen Glück, das wir hatten, ist, dass eben der endgültige Landeplatz halt sehr, sehr schlecht beleuchtet ist und wir daher nicht sofort mit der Long-Term Science beginnen konnten und nur diese 2,5-3 Tage Messzeit zunächst hatten.
Aber ich denke, es ist doch sehr viel mehr erreicht worden, als man sich halt eigentlich am Anfang nur hätte erhoffen können. Ich meine, also allein, dass man überhaupt erstmal bis zu diesem Kometen kommt, ihn monatelang umkreist und dann auch noch was drauf absetzt, ist ja schon...
Ja, viele Leute haben uns für verrückt oder zumindest toll Köln betrachtet. Ich habe es gesagt, wir hatten natürlich auch viel Glück, dass das dann letztlich doch so gut funktioniert hat. Die ganze Kette vom Start bis zu der langen Großphase, bis zur Hibernation, bis zur Rosetta-Raumsonde, die ja wirklich exzellent funktioniert hat, und auch den Einschuss in den Orbit, die Kartierung, die Landeplatzselektion, Einschuss in den Delivery Orbit, Separation, all das hat wunderbar funktioniert. Die Landung selbst hat immerhin auch funktioniert, wenn auch nicht ganz so wie geplant. Also diese ganze Kette, wenn da irgendetwas dazwischen fehlgeschlagen wäre, wäre die Mission verloren gewesen.
Und wenn jetzt auf einmal doch wieder genug Sonnenlicht kommt und das Ding erwacht und den Akku volllädt und man hat auf einmal dann doch noch alles gemacht und man müsste jetzt eigentlich nur noch woanders hinkommen, kann er denn noch sich noch bewegen?
Naja, der kann sich bewegen, der kann den Landerkörper auf dem Dreibein drehen. Wir haben den auch ein bisschen gedreht in der Hoffnung, uns in die Sonne besser zu drehen. Man könnte auch das Landebein nochmal ausfahren und so eine Art Hopping machen. Daran kann man denken. Ich glaube, wenn wir jetzt nochmal die Chance kriegen, ein paar Wochen dort zu messen, wird es nicht das erste sein, dass wir versuchen, da wegzuhüpfen und womöglich dann erst am Kopf zu landen und nicht mehr kommunizieren zu können. Also wir werden eher versuchen, uns nicht zu bewegen, sondern die Position und die dann vorhandene Energie, wenn wir denn die Batterie aufladen können, nutzen, um einfach Messungen zu machen, die wir noch nicht machen konnten, oder andere wiederholen unter etwas anderen Bedingungen. Einfach nochmal Kamerabilder unter einer anderen Tageszeit, anderer Beleuchtung, Temperaturmessungen, natürlich interessant bei einer anderen Distanz zur Sonne nochmal zu wiederholen, die Massenspektren, was gast aus, welche neuen organischen Moleküle kann man da entdecken, wenn der Komet wärmer wäre. Also es gäbe sehr, sehr viel, was man machen könnte, wenn der Lander genug Energie hätte.
Ich glaube aber, der Gedanke eines hüpfenden, hüpfenden Roboters auf einem Kometen beflügelt dann auch nochmal die Fantasie.
Das war ja ganz, ganz früh mal vorgesehen. Also der Urvater des Landers, Helmut Rosenbauer, Max-Planck-Direktor, der hat das damals angedacht, dass man dieses Landebein auch zum Hüpfen verwenden könnte. Mhm. Und wir haben das nur deshalb aus dem Missionsdesign letztlich herausgenommen, weil wir dachten, wenn wir mal gut gelandet sind und verankert, werden wir den Teufel tun, das Risiko einzugehen, da nochmal weg zu hüpfen. Aber rein prinzipiell ist die Idee nicht so absurd.
Hüpfen auf fernen Kometen. Stefan Ulametz, vielen Dank für die Ausführungen zu Philae. Ich wünsche der Mission noch viel Glück.
Ja, danke sehr.
Ich hoffe, die Sonne scheint nochmal an die richtige Stelle und wir finden das Ding nochmal. Das wäre wirklich sehr zu hoffen. Wie lange kann die Mission insgesamt maximal noch dauern?
Also Rosetta selbst ist nominal jetzt definiert bis Ende 2015. Das ist aber einfach ein programmatischer Endpunkt. Ich gehe davon aus, die Mission wird verlängert, tief ins Jahr 2016 hinein. Irgendwann wird uns das Hydrazin ausgehen. Und ja, dann kommt es natürlich zu einem Ende der Mission, wenn man nicht mehr diese kleinen Bahnmanöver machen kann, die notwendig sind, um den Kometen zu manövrieren. Dann kann man sich überlegen, ob man ein langweiliges Ende möchte und einfach wegdriften oder ein spektakuläres und irgendwie die ganze Sonde auf dem Kometen abzusetzen. Das beide Optionen werden im Moment diskutiert.
Ja, könnte man sich ja viele nochmal
aus der Nähe anschauen.
Interessante Art und Weise nähern. Gut, ja. Ich sage danke nochmal, vielen Dank. Vielen Dank hier auch fürs Zuhören und wieder Zuschalten zu Raumzeit. Es wird weitere Ausgaben geben in diesem Jahr, so viel kann ich schon mal sagen. Und bis dahin sage ich Tschüss und bis bald.